Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Ich freue mich, dass Sie zuhören. Guten Abend. Der Georg-Büchner-Preis 2024 geht an den Südtiroler Schriftsteller und Lyriker Oswald Egger. Und der hat sich heute, nachdem er erfahren hatte, dass er diesen Preis bekommt, in unserer Sendung Büchermarkt auch über das Timing dieser Preisentscheidung gefreut, den ja auch andere verdient hätten.
Ich bin da offenbar ein Glückskind und mich hat es jetzt getroffen. Und ich bin natürlich, ich weiß schon um die Wucht und um die Bedeutung und die Schwere und Leichtigkeit dabei, die einem sozusagen widerfährt.
Und vorher hatte er gesagt, naja, manche, die es auch verdient haben, die erleben das nicht mehr, dass man so einen Preis kriegt, weil es ja doch einige gibt, die ihn auch verdient hätten. Warum Oswald Egger das auserwählte Glückskind ist, das erzählt uns eine Frau, die in der Jury der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung darüber mitentschieden hat, dass Egger dieses Jahr ausgezeichnet wird.
Seit Jahren fahre ich zum Tagliamento, Tag für Tag fast. Ich beginne an der Quelle der Novelle, tief durchs Tal meiner inneren Zimmer als Bleibe, Fenster und Aufenthalt, rundum ausgemalt von den Monaten, das Jahr, die ganze Zeit verzeichnet, rundhinaus im Panorama und zusehends ebenbildlich von der Warte im Gegenwarten einer Loggia in Trompe-l'œil. Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt.
So klingt der Büchner-Preisträger 2024, wenn er selbst liest, was er geschrieben hat. Oswald Egger bekommt den Preis in diesem Jahr. Ein Lyriker und Schriftsteller aus Südtirol, der in Österreich studiert hat, in Deutschland lebt und die deutsche Sprache aus diesen Winkeln kennt. Und heute hat Oswald Egger in einem Gespräch in der Sendung Büchermarkt das, was ihn an Sprache oder was ihn an Sprache interessiert, so beschrieben.
Also ich begann, glaube ich, so, das war schon in Südtirol so mit diesen mehreren Grenzen zu dem, was auch was Deutsch sein könnte. Nicht? Also die Berührung mit Hochdeutsch, die Berührung mit der Italienischen, mit anderen Fachsprachen oder so weiter darin, dass man diese kollektiven Unterströme, vielleicht dieses Gesellschaftliche der Sprache, das mich dann schon doch sehr treibt über diesem ganzen individuellen poetischen Prinzip hinaus, dass man die Sprache, die keine Grenzen kennt, zu verwenden, anzuwenden, anzuverwandeln.
Die kollektiven Unterströme, das Gesellschaftliche der Sprache, das interessiert Oswald Egger in seinem Schreiben. Was hat die Jury an ihm interessiert? Darüber spreche ich jetzt mit Maya Hadelab. Sie hat mitentschieden und ist selbst Lyrikerin und schreibt auf Deutsch und Slowenisch. Danke, dass Sie Zeit haben, Frau Hadelab.
Danke für die Einladung.
Können Sie sich noch an eine Textbegegnung erinnern mit Eggers Texten, die Sie getroffen hat, die nachhalt?
Ich hatte die erste Begegnung bei einer Lesung in Wien vor vielen, vielen Jahren. Und ich konnte es nicht fassen, weil es hat mich so fasziniert, wie er seine Texte vorgetragen hat. Es ist ja so, dass man die Texte entschlüsseln muss. Man kann nicht einfach lesen, das heißt, man liest, aber man kann nicht ganze Blöcke durchlesen, weil man sich sehr konzentrieren muss oder in diese Sätze, in die Verse hineinlassen muss und dann versuchen muss, zu assoziieren oder zu verstehen. Ich hatte das Gefühl, ich höre eine Sprache, die neu ist, die ich aber auch verstehe, weil sie so eine Art Echo war auf eine Sprache, die ich verstehe. Also das war die erste Begegnung mit den Texten von Oswald Egger in Wien und das war schon sehr nachhaltig für mich.
Sie loben in der Jurybegründung, dass Egger die große Tradition einer Physiognomik der Naturformen fortschreibe, von den Steinen bis zu den Wolken. Was geben denn seine Landschaftsbeschreibungen den LeserInnen? Was macht er da? Wie kann man das fassen?
Ich würde sagen, dass diese Art Literatur zu schreiben eine unendliche Arbeit darstellt. Er versucht, die Natur zu sehen und dann so eine Sprachmembran drüber zu legen, die Natur zu imitieren, aber nicht zu beschreiben, sondern wie zu erfinden. Das heißt, er öffnet die einzelnen Worte und schreibt sie weiter. Er entwickelt dann die Bedeutungen aus den semantischen Feldern der Worte. Und wir finden dann neue Begriffe, die nicht ganz neu sind, die sozusagen in diesen alten Begriffen drin sind oder erfasst sind, sich aber dann doch in etwas anderes entwickelt. Das heißt, wir sind Teil eines Prozesses. Und dieser Prozess ist sehr vielfältig. Er behandelt auch die ganze Zeit. In einem vorletzten Buch mit dem Titel Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt, geht es um das Fließen. Und hier fließt ja auch dann alles. Es geht auch um Farbe, um die Wahrnehmung von Farben. Wie gesagt, in der ganzen Zeit um auch das Kreisen der Zeit. Also es ist im Grunde kein Lesen, sondern es ist eine Art von Erfahrung der Sprache und ein Fantasieren über die Möglichkeiten von Sprache auch.
Was hat er sich selbst für eine Sprache gegeben? Was ist das für eine Sprache ohne Grenzen?
Ich denke, dadurch, dass er an den Sprachgrenzen aufgewachsen ist, hat er auch empfunden, wie sich die Sprachen auch überlappen können und wie die eine Sprache auch in die andere fließen kann. Das heißt, dort, wo die Politik wahrscheinlich Grenzen setzt und so weiter, können die Menschen, die in mehreren Sprachen leben, diese Grenze nicht so streng setzen, weil das Bewusstsein sehr vieles aufnimmt. Das Bewusstsein ist ja auch so ein Fluss, das immer auch mit mehreren Zuflüssen, auch mit mehreren Sprachzuflüssen lebt. Ich denke, das war so eine primäre Erfahrung, auch für Oswald Egger.
Was empfehlen Sie denn, von Egger zu lesen, um ihn kennenzulernen?
Naja, Oswald Egger kann man nicht einfach so lesen. Das heißt, man kann so seitenweise seine Texte studieren. Oswald Egger ist ja jetzt nicht nur Schriftsteller, Lyriker, er ist ja auch Buchgestalter. Er zeichnet auch, er macht sehr, sehr schöne Aquarelle. Er setzt seine eigenen Bücher. Das heißt, wenn man ein Buch von ihm liest oder in der Hand hält, dann hat man auch so eine Art Gesamtkunstwerk in der Hand. Er ist auch, wie gesagt, Buchgestalter. Und naja, ich habe jetzt gerade dieses Buch erwähnt. Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt oder ich träume jetzt. Und ein sehr schönes Buch, das man auch ähnlich lesen kann, ist Val di Non. Grundsätzlich also kann man eigentlich alles in die Hand nehmen, was Oswald Egger geschrieben hat, um eine Begegnung dann zu haben. Sehr schön ist es natürlich auch, wenn man ihn lesen hört. Denn das ermöglicht wieder einen anderen Zugang zu seinen Texten. Wenn die Texte nur so in der Stille verharren und man sie so entziffert oder so langsam hineinlesen kann, hört man ja nicht diese Klangdimension, die sie auch noch haben. Und wenn er liest, dann versteht man manchmal sogar mehr. Also ich habe das Gefühl gehabt, ich verstehe viel mehr, wenn ich ihm zuhöre.
Mhm. Dann hat aber die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in diesem Jahr auch das Analoge, das Buch zum Anfassen ausgezeichnet, so ein bisschen, oder, mit Egger?
Ja, auch schon, ja. Denn er ist ein Schriftsteller, Oswald Egger, aber er arbeitet an einem Gesamtkunstwerk.
Mhm. Wie war denn der Jahrgang insgesamt 2024?
Und ohne wie immer zu viel, sehr spannend.
Ich merke schon, Sie wollen gar nicht so viel verraten. Aber vielleicht können Sie ja erzählen, woran sich die Jury festgebissen hat oder welche Themen wichtig waren. Weil wenn man so übers Jahr schaut und durch die Zeit, dann stellt man ja auch immer Entwicklungen fest oder Tendenzen.
Ich denke, dass die Jury nicht wirklich von Tendenzen so stark beeinflusst ist, sondern dass sie immer schaut nach Schriftstellerpersönlichkeiten, nach Autorinnen und Autoren, die an einem Werk arbeiten, das man also länger verfolgen kann, die sich sehr stark in das Bewusstsein der literarischen Öffentlichkeit schon geprägt haben. Das heißt, diese Literatur, die ausgezeichnet wird, sollte ja so einen Glutkern haben, etwas Besonderes auch aussagen und nicht so sehr die Tagestendenzen und die unterschiedlichen Moden spiegeln. Also ich denke, dass die Jury immer nach solchen Autorinnen und Autoren Ausschau hält.
Vielen Dank, Maya Haderlapp, ein Mitglied der Jury, die entschieden hat, wer in diesem Jahr den Georg-Büchner-Preis bekommt. Das Bundeskabinett hat also doch den Haushalt für das kommende Jahr beschlossen. Das geht jetzt in den Bundestag. Im September in die erste Lesung. Im November soll es beschlossen werden. Und der Plan der Ampel sieht vor, alle Ministerien bekommen weniger Geld, außer das Arbeits-, das Verkehrs- und das Verteidigungsministerium und der Kulturetat. Der ist im Vergleich zum Regierungsentwurf im vergangenen Jahr von 2,15 Milliarden auf 2,2 Milliarden gestiegen. Mehr bekommen die Filmförderung, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und auch die Deutsche Welle. Weniger zum Beispiel das Bündnis internationaler Produktionshäuser. Das sind die 7 größten Einrichtungen der freien Tanz- und Theaterszene, also Institutionen wie Kampnagel Hamburg, Hellerau Europäisches Zentrum der Künste Dresden, der Musanturm in Frankfurt, das Tanzhaus NRW oder das Hebbel am Ufer in Berlin. Diese Häuser werden auch von den Kommunen und Ländern gefördert, aber gemeinsame Produktion eben auch von der Beauftragten für Kultur und Medien. Das Bündnis hat heute einen offenen Brief veröffentlicht, in dem die Intendantinnen an die Haushaltspolitik appellieren, den Kürzungsbeschluss zu korrigieren. Und darüber habe ich vor der Sendung gesprochen mit einer der Unterzeichnerinnen, mit Amelie Deufelhardt, der Intendantin des Kampnagel Hamburg. Hallo Frau Deufelhardt.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Sagen Sie mal, ich habe alles abgesucht im Internet nach diesen konkreten Haushaltsplanungen des BKM, finde aber nur die Pressemitteilung. Wie kommen Sie denn an die Information, was genau wie sehr gekürzt wird?
Es ist tatsächlich so, dass sich das Bündnis internationaler Produktionshäuser in einem größeren Titel befindet und ich komme da überhaupt nicht ran, außer ich rufe beim Staatsministerium an, bei der entsprechenden Referentin und frage sie. Und das ist genau das, was ich gestern gemacht habe.
Was soll genau gekürzt werden und was hätte das für Folgen?
Die Mittel sollen komplett eingestellt werden. Das sind 5 Millionen pro Jahr. Und das, obwohl im Koalitionsvertrag das Bündnis zusammen auch mit den Kulturfonds, die auch stark gekürzt werden, zur Stärkung empfohlen wurden als Innovationstreiber. Das ist extrem verwunderlich und das kann eigentlich auch niemand verstehen.
Was haben Sie denn bisher mit diesen 5 Millionen verwirklichen können?
Mit diesem Geld haben wir ein wirklich europaweit beachtetes und auch von vielen beneidetes Netzwerk zwischen den Häusern geschaffen, was unterschiedliche Tools beinhaltet. Wir arbeiten zum Beispiel alle an bestimmten globalen Themen, an Transformationsthemen, die alle beschäftigen. Was ist eigentlich mit Migration? Was bedeutet Migration für die Gesellschaft, aber auch fürs Theater? Wie kann man inklusiv arbeiten am Theater? Also was bedeutet Tanzen von Menschen mit bestimmten Behinderungen, was hat das für einen Mehrwert, aber wie kann man auch Theater dann inklusiver gestalten und so weiter. Nachhaltigkeit ist natürlich auch ein Riesenthema. Und der Grundgedanke dieses Netzwerkes ist, dass wir über viele Jahre an Themen zusammenarbeiten können, ohne dass jeder das Gleiche macht. Wir arbeiten auch gemeinsam mit den 7 Häusern an der Diversifizierung unseres Publikums. Das heißt, es kann in Zukunft nicht reichen, dass man Theater macht, ein gebildetes, deutschstämmiges, akademisches Publikum. Wir sind quasi Pilotinstitutionen, die zeigen, es geht auch anders. Wir können auch Menschen mit Migrationshintergrund, egal aus welchem Land, erreichen. Und es hat ganz viel zu tun mit den Programmen. Und das heißt, wir arbeiten auch an der Veränderung unserer Publika. Das ist nur eines von vielen Tools. Also wir sind tatsächlich Innovationstreiber in der Theaterlandschaft.
Erklären Sie nochmal, was dieses Bündnis nur als Bündnis machen konnte. Also wie haben Sie dann so ein Thema wie Migration dann zum Beispiel aufgeteilt?
In Hellerau, Festspielhaus Hellerau in Dresden, was ja so das wichtigste Avantgarde-Haus im Osten ist, wurde schon vor vielen Jahren ein Kulturgarten etabliert, wo viele Menschen auch mit Migrationshintergrund ursprünglich erstmal zum Gärtnern und zum Aufenthalt kamen. Also Essen, Trinken, Kaffee, Kuchen und auch Gärtnern. Das war eigentlich ein Projekt, wo man gesagt hat, man öffnet quasi einen Kulturtempel, was das Festspielhaus Hellerau ist. Und das hat dazu geführt, dass Leute aus den Nachbarschaften, Hellerau ist ein Vorort von Dresden, dass die Nachbarschaften kamen, unterschiedlichster Herkünfte, und angefangen haben, sich dort aufzuhalten und dann auch angefangen haben, in die Stücke zu gehen. Auf Kampnagel zum Beispiel haben wir das Michael & Colliton. Das ist ein Ort, der ursprünglich aufgemacht ist, so ein kleines Haus, das wir auf dem Gelände gebaut haben. Ursprünglich für geflüchtete Menschen. 2015 haben wir das aufgebaut. Und das benutzen wir immer noch als einen inklusiven Ort für Menschen mit Fluchthintergrund, mit Migrationshintergrund, die dort quasi niederschwellig Kunst produzieren können, ohne dass wir da kuratorisch eingreifen. Das ist auch ein Ort, der unglaublich viele Menschen über die Jahre, das machen wir schon seit 10 Jahren, angezogen hat. Das sind so Projekte, die könnten wir normalerweise so lange und nachhaltig gar nicht machen. Das geht eben genau mit diesem Bundesgeld, wo wir sagen können, wir arbeiten über viele Jahre kontinuierlich an bestimmten Themen.
Wo sollte die BKM sonst sparen, wenn nicht an einem Bündnis wie Ihrem?
Also ich mache jetzt keine Kürzungsvorschläge. Ich bin weder dafür, dass man Kindergärten schließt, noch dass es keine Schulen gäbe oder dass Straßen nicht mehr gebaut werden. Aber dass man in den Kern der freien Szene reingreift und speziell da kürzt, weil das ist das Bündnis gekürzt worden und auch diese Fonds, die für freischaffende Künstlerinnen da sind, sind auch fast auf die Hälfte gekürzt worden. Also dass genau da gekürzt wird, an der freien internationalen Szene, die innovativ ist und die Theaterlandschaft und auch die Tanzlandschaft wirklich voranbringt und die eine ganz andere Ausrichtung hat als die Stadt- und Staatstheater, das ist das, was also im Prinzip erschütternd ist und wo ich auch immer noch glaube, dass das, oder ich bin ziemlich überzeugt davon, dass man das gemeinsam mit der Politik wieder korrigieren kann.
Haben Sie da noch irgendwelche Hebel?
Naja, es ist noch keine endgültige Entscheidung, weil es gibt eine weitere Lesung im September. Aber es ist schon ein bisschen auffällig, dass jetzt die Kürzungsmaßnahmen sehr stark auch in Richtung freie Szene gehen. Und ob da eine politische Absicht dahinter steht, das möchte ich jetzt erstmal gar nicht unterstellen. Da gibt es auch schon Proteste und ich hoffe eben, dass es politisch korrigiert wird.
Viel Erfolg, Amelie Dörfelhardt vom Kampnagel Hamburg über den offenen Brief, den das Bündnis internationaler Produktionshäuser heute veröffentlicht hat. Alles Gute.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Architekt des Jahres 2024 ist Christoph Ingenhofen, gekürt von der Zeitschrift Architektur und Wohnen. Und in einem aktuellen Artikel des Heftes wird Ingenhofen so beschrieben: Das unmögliche Bauen könnte ein passender Büroclaim für Christoph Ingenhofen Architekt sein. Alles andere wäre für den Düsseldorfer vermutlich auch langweilig. Und das Unmögliche scheint Ingenhofen auch tatsächlich zu bauen. Seit 27 Jahren den neuen Bahnhof für Stuttgart. Da fand der Realisierungswettbewerb statt für diesen Bahnhof, der besser bekannt und vielleicht auch wieder mittlerweile zwischendurch vergessen ist als Stuttgart 21. Und den hat Ingenhofen gewonnen. Ende 2026 soll dieser Bahnhof tatsächlich in Betrieb gehen. Und mit einer Ausstellung über dieses Projekt wird Christoph Ingenhofens Auszeichnung zum Architekten des Jahres in Berlin heute gefeiert im AEDES Architekturforum. Stuttgart Main Station, ein Jahrhundertprojekt wird Realität. Und vor der Sendung habe ich mit Christoph Ingenhofen gesprochen. Hallo und herzlichen Glückwunsch.
Ja, vielen Dank.
In dieser Ausstellung, die Sie jetzt in Berlin zeigen, was ist da zu sehen? Wie wird das erlebbar gemacht, was Sie sich da ausgedacht haben?
Ja, da gibt es 2, 3 Ebenen sozusagen. Wir erklären das Projekt natürlich auch. Das war in der Vergangenheit immer das, was die Leute interessiert hat. Wie geht das? Wie funktioniert das? Wie baut ihr das? Und so weiter. Aber wir haben eine zweite, vielleicht in dem Fall hier wichtigere Ebene. Wir versuchen den Bahnhof in seinem jetzigen Zustand als fertig werdende Baustelle physisch und sinnlich erlebbar zu machen. Wir haben ein aus 120 Fotos zusammengesetztes Gesamtpanorama 360 Grad hier installieren lassen, 9 Meter Durchmesser, 4,50 Meter hoch. Und das gibt natürlich ein verzerrungsfreies Innenbild dieses Bahnhofs, wie er heute aussieht. Und das ist recht beeindruckend, weil das verzerrungsfrei bedeutet, dass man tatsächlich den Blick hat, wenn man ihn irgendwo hinrichtet auf dieses Panorama, als würde man im Bahnhof stehen.
Und wie fühlt sich das an für Sie?
Ja, man hat das Gefühl, dass man dieses Projekt nicht einfach mit einem Blick erfasst, sondern dass man sich in ihm bewegen muss, um das tatsächlich zu erleben. Und das simuliert dieses Panorama ganz schön.
Jetzt werden Sie ja mit dieser Ausstellung auch geehrt für diesen Titel des Architekten des Jahres. Finden Sie das gut, dass Sie quasi ein unvollendetes Projekt da zur Schau gestellt bekommen? Oder hätten Sie lieber so eine Bandbreite gehabt über Ihr gesammeltes Wirken?
Nein, wir haben das mit entschieden, was ausgestellt wird. Nicht natürlich der Preis, dass man ihn bekommt, aber wir haben das mit entschieden, was ausgestellt wird. Und ich bin da sehr mit einverstanden. Das Projekt ist anders als alle anderen Projekte des Büros. Ein Projekt, das sozusagen der Vermittlung bedarf und auch der Erinnerung daran. Das ist ja schwer, normalerweise hat man einen Entwurf fertig und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen, dann ist das Ding dann fertig und dann kann man diese paar Jahre auch ganz gut abwarten. Aber in dem Fall bedarf es, glaube ich, schon einer Zwischennachricht. Und es ist auch so, das darf man nicht ganz vergessen, die Baustelle als solche ist spektakulär. Und sie wird ja hier mit vermittelt. Also es ist ja kein Bild, das sozusagen evoziert, der Bahnhof sei fertig, sondern es ist eigentlich die Baustelle, die gezeigt wird. Sie ist halt schon relativ fertig in bestimmten Bereichen. Und insofern ist es beides, ne? Aber es ist eine Baustellendarstellung, eine spannende Baustelle.
Sie sagen es ja selbst, Stuttgart 21 bedürfe der Vermittlung. Was hat Ihnen dieses riesige Projekt mit so vielen Hürden und Verzögerungen und mit 7 Milliarden Mehrkosten, wie hat Sie das geprägt für Ihre Arbeit an anderen Projekten? Was haben Sie da mitgenommen von?
Naja, man könnte jetzt sagen, wir versuchen es einfacher zu machen, was wohl nicht ganz stimmt. Es ist ja hier eine Herausforderung, die nicht nur durch die Architektur bestimmt ist, sondern auch durch die Lage, durch den Baugrund, durch die politische Situation. Das ist etwas, was sich zum Glück auch so dann nicht wiederholt. Aber vielleicht kann ich einen kleinen Einblick in das geben, was ich heute Abend hier erzählen werde, indem ich sage, es macht mir besondere Freude und es ist, glaube ich, auch ein Teil, sagen wir mal, meines Begriffes von Schönheit, dass ich gerne sozusagen frei von Regeln und Etüden agiere. Das heißt nicht, dass wir die Regeln nicht einhalten oder die Ziele, die diese Regeln und diese Gesetze haben, aber wir halten sie vielleicht auf andere und ungewohnte Art und Weise ein. Und das macht es möglich, Dinge zu tun, die man für normalerweise nicht so einfach möglich hält. Und ich glaube, dass da auch eine Sphäre beginnt, in der es besonders interessant und auch schön und herausfordernd gleichzeitig ist.
Sie haben es gerade auch schon angesprochen bei Stuttgart 21, dass der Bahnhof noch ein Jahr später in Betrieb geht, weil da so nachgerüstet werden muss in Sachen Digitalisierung. Das hat natürlich damit zu tun, dass vor mehr als 20 Jahren anders geplant wurde. Würden Sie heute was anders machen?
Nein. Ich glaube auch nicht, dass das miteinander zusammenhängt. Die Digitalisierung ist letzten Endes eine Notwendigkeit, um den Bahnverkehr in Deutschland effizienter zu gestalten. Wenn man das mit dem Flugverkehr vergleicht, dann waren Start und Landung auf einer Startbahn in Frankfurt vor 20 Jahren mit 5-6 Minuten Abstand nur möglich. Und heute sind dazwischen weniger als eine Minute teilweise. Und das Ähnliche steht uns für den Automobilverkehr und für den Bahnverkehr eben noch bevor, damit die sehr teure Infrastruktur, die wir ja zurzeit in diesem Land wieder restaurieren, könnte man sagen, und instand setzen, dass die tatsächlich auch so effizient genutzt wird, wie es nur irgendwie geht. Der Bahnhof selber bietet dafür ja nur eine Hülle. Der Bahnhof ist übrigens nur eine Bahnsteigüberdachung, ne? Also das eigentliche Bahnhofsgebäude ist nach wie vor der Altbau, das sogenannte Bonertz-Gebäude, wo man also die Fahrkarte kauft und wenn man noch eine kauft oder die Zeitschrift, durch den hindurch man den Bahnhof betritt. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, die Visitenkarte Stuttgarts, ne? Man kommt hier an und der Transitverkehr, das Tor nach Stuttgart ist so dieser Bahnhof. Das ist eigentlich das, was wir tatsächlich bauen.
Wie wichtig sind denn für Sie jetzt noch solche riesigen Projekte, die eben ganz viel auch mit Prestige zu tun haben?
Meinen Sie für mich als Person oder Büro oder ja, meinen Sie generell?
Das Büro haben Sie ja verkauft quasi und wollen jetzt nochmal neu starten, aber wie wichtig werden solche Angeberdinger für Sie in der Zukunft sein?
Angeberdinger. Die Welt ist sehr groß. Die Welt ist in einem enormen Wachstum, was die Bevölkerung anbelangt, begriffen. Sodass große Projekte nach wie vor notwendig sind. Ich bin mir dessen bewusst, ich kenne die Schwierigkeit, mit der wir im Hinblick auf Ressourcenschonung oder auch CO2-Haushalt und so weiter konfrontiert sind. Aber wir werden sie nicht einfach abstellen können, das glaube ich nicht. Wir werden sie so machen müssen, dass sie mit diesen Voraussetzungen verträglich sind. Das ist eine ganz neue Herausforderung. Wenn man den Bahnhof selbst betrachtet, muss man sagen, im Hinblick auf die Baumaterialien kann er dem heute nicht ganz gerecht werden, weil das etwas ist, was wir selbst in der Gegenwart nicht vollständig im Griff haben und erst in den Griff bekommen müssen. Im Hinblick auf den Betrieb dieses Bahnhofs ist er vorbildlich, weil er weder für Kühlung noch für Heizung noch für Ventilation noch für Licht Energie braucht. Und insofern hat er natürlich schon sehr viel von dem vorweggenommen, was man heute diskutiert. Und es zeigt auch ein wenig, wie groß Projekte sein können. Dass wir sie in unserer Gesellschaft nur schwer durchsetzen können, ist ein ganz anderes Thema. Das gilt aber für Stromleitungen wie für Windkrafträder, das gilt für Bahnhöfe und für Konzerthallen. Das scheint ein allgemeines Drama zu sein, einer Veränderungsmüdigkeit, die uns nicht gut steht, glaube ich. Denn wir werden, um die Themen, die uns umgeben, zu bewältigen, eine Menge Ingeniosität und Erfindungsreichtum brauchen. Und Projekte wie dieses befördern die Erfindungsfähigkeit und die Erfindungskräftigkeit also enorm.
Vielen Dank, Christoph Ingenhofen. Eine schöne Auszeichnung und eine schöne Ausstellungseröffnung. Heute Abend im AEDES Architekturforum in Berlin startet die Ausstellung Stuttgart Main Station. Ein Jahrhundertprojekt wird Realität und vorher wird Christoph Ingenhofen als Architekt des Jahres ausgezeichnet von der Zeitschrift Architektur und Wohnen.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der US-Journalist Gershkovich ist in Russland in einem umstrittenen Spionageprozess zu 16 Jahren strenger Lagerhaft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte 18 Jahre Haft für den Reporter gefordert. Gershkovich, der für das Wall Street Journal arbeitet, war vor gut einem Jahr in Jekaterinburg festgenommen worden. Er soll versucht haben, für die USA an geheime Informationen über eine russische Waffenfabrik zu gelangen. Beweise dafür wurden nicht vorgelegt. Außenministerin Baerbock bezeichnete das Urteil auf der Plattform X als politisch motiviert. Journalismus sei kein Verbrechen und die Wahrheit lasse sich nicht wegsperren. Der britische Premierminister Starmer äußerte sich ähnlich. Das Urteil sei verachtenswert und unterstreiche Russlands Verachtung für die Pressefreiheit. US-Präsident Biden kritisierte die Verurteilung des US-Reporters als unrechtmäßig. Gershkovich habe kein Verbrechen begangen. Vielmehr sei er zur Zielscheibe der russischen Regierung geworden, weil er Journalist und Amerikaner sei, teilte Biden in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Die US-Regierung kämpfe weiterhin für Gershkovichs Freilassung. Berlin will Projekte gegen Antisemitismus in der Hauptstadt stärker unterstützen. Die Kulturverwaltung richtete einen Aktionsfonds ein und startete einen Förderaufruf für Organisationen, die sich etwa mit öffentlichen Veranstaltungen, Kampagnen, Filmprojekten oder politischer Bildung gegen Antisemitismus einsetzen. Kultursenator Joe Cialo sagte laut einer Mitteilung, die Förderung solle nicht nur ein klares Zeichen gegen Antisemitismus setzen, sondern auch gezielt dort ansetzen, wo Antisemitismus und Hass erfolgreich entgegengewirkt werde. Das Ethnologische Museum in Berlin hat zwei Repliken indigener Sandsteinobjekte an ein Community-Museum in Guatemala übergeben. Bei den Repliken handelt es sich um Gipsabgüsse eines Sonnensteins aus dem Sonnentempel in Guatemala und einer Ahnenfigur mit Halsschmuck. Von beiden Steinobjekten wurde Ende des 19. Jahrhunderts im Berliner Museum für Völkerkunde Gipsabgüsse gegossen. Die Gussform hatte der damalige Berliner Museumsdirektor in Guatemala angefertigt. Da beide Sandsteinobjekte nicht mehr erhalten sind, liefern die historischen Repliken quasi ein Backup. Die Übergabe an das Guatemaltekische Museum ist eine der ersten Rückgaben Berliner Museen, die in Form von Gipsabgüssen erfolgt. Gemälde, Amphoren und Goldschmuck. Im Kampf gegen Kunstschmuggel haben Ermittler aus 25 Ländern mehr als 6000 Objekte beschlagnahmt. An der Operation Pandora 8 nahmen Interpol und Europol teil. 85 Verdächtige wurden festgenommen. Interpol teilte heute in Lyon mit, man sei den Schmugglern bei mehreren tausend Kontrollen an Flughäfen, Häfen und Grenzübergängen auf die Spur gekommen, aber auch in Auktionshäusern, Museen und Privathäusern.
Über die britischen Konservativen kann man sagen, was man will. Für politische Satiriker waren sie eine nicht versiegende Quelle von purem Comedy-Gold. Viele sind mit ihren Witzen über die Tories überhaupt erst berühmt geworden. Und was wird aus ihnen jetzt, wo die Exzentriker abgewählt worden sind in Großbritannien? Christine Heuer über zwei von ihnen, Jonathan Pye und Rosie Holt, die sie in London getroffen hat.
An einem sonnigen Tag steht der 46-jährige Tom Walker vor dem Unterhaus in London. Schlecht sitzender Anzug, schiefe Krawatte, nachlässig gekämmt. So kennen Social-Media-Nutzer den Satiriker in seiner Rolle als Fernsehkorrespondent Jonathan Pye. Heute nimmt Pye Abschied von der konservativen Regierung.
And that is it. After 14 years of power, the Conservatives have left government and a new day has dawned.
Ein tiefer Seufzer, der Erleichterung, dass es vorbei und der Dankbarkeit, dass es gewesen ist.
Thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me.
Boris Johnson, Liz Truss, Brexit und Partygate. Den Politparodisten haben die Tories in den letzten Jahren reichen Fang in die offenen Netze gespült. Jonathan Pye wurde berühmt mit Videoclips, in denen er sachlich und routiniert über die Tagespolitik berichtet. Kaum ist die Kamera aus, lässt er jedoch raus, was er wirklich denkt, in einem Schwall besser unübersetzt bleibender Flüche.
Liz Truss will be the shortest serving Prime Minister in UK history and she was dog shit. The whole of Westminster just covered in blood, sad, talentless flag shagger, lying, cheating, arse groping scumbag.
He's still fucking there.
Jonathan Pye spricht vielen Briten aus dem Herzen. Pyes Erfinder Tom Walker wurde vom erfolglosen Schauspieler zum Internetstar. Seine Clips werden millionenfach geklickt. Die Tories haben ihn zu dem gemacht, was er ist. Wünscht er sich wirklich, dass sie verschwinden, wurde er kurz vor der Wahl gefragt.
Yes, I do. Yes, I really do want the chaos of a Tory government to end.
Doch was kommt nach dem Chaos? Was wird aus Jonathan Pye, falls die neue Labour-Regierung hält, was sie versprochen hat, seriös zu regieren?
There's probably room for a month or so of jubilation that we've got rid of them.
Wahrscheinlich werden wir einen Monat jubeln, dass wir die Tories los sind. Aber ich glaube nicht, dass Pye Starmer vom Haken lässt.
But I can't see him letting Starmer off the hook.
Tatsächlich hat Jonathan Pye schon damit begonnen, Keir Starmer auf die Schippe zu nehmen.
Meet our new Prime Minister. Yes, it's 50 shades of beige, Captain Whitebread, Sir Keir Starmer. If he was a vegetable, he'd be a potato.
Labour habe alles Linke aus sich getilgt, ätzt Pye an anderer Stelle. Die Partei stehe für Salonsozialismus ohne den Sozialismus.
There's been a few political comedians who are a bit like, ah, what's gonna happen?
Einige ihrer Kollegen fürchteten sich vor der Tory-losen Zeit, sagt die politische Comedian Rosie Holt. Die End-30erin schneidet in ihren Social-Media-Clips Fragen aus realen TV-Interviews mit den entlarvenden Antworten ihres alter Ego Rosie Holt, MP, zusammen. Die Tory-Abgeordnete vertritt den fiktiven Wahlkreis Eckenfield West und käut unbedarft wieder, was ihre Partei gerade als Losung ausgegeben hat. Hier antwortet sie auf die Frage, wie Boris Johnson im Lockdown in Downing Street auf einer Party sein konnte, ohne es zu merken.
I think he walked in after a hard day's work, probably couldn't see straight, and he didn't see a party. You know, yes, there were lots of bottles there, but that could have been for, you know, a decoration. Or as we all do when I go to work, I put whiskey in my water bottle.
An anderer Stelle entrüstet sich die Abgeordnete, dass linke Anwälte ihrer Partei mit den Menschenrechten kämen, nur weil sie Folter- und Kriegsopfer ins sonnige Ruanda deportieren wolle.
One moment you're trying to do something nice, like deport a victim of war and torture to sunny Rwanda, and the next moment some lefty lawyer has sprung human rights on you.
Ihre Figur sei wie ein leeres Gefäß, ohne eigene Werte, allzeit bereit nachzuplappern, was man ihr sagt. Immer da, wo die Macht gerade zu Hause ist, sagt Rosie Holt, die Comedian. Und wirklich ist Rosie Holt MP noch in der Wahlnacht zu Labour übergelaufen.
Labour is a party I fully believe in and I felt that their manifesto really spoke to me.
Ich glaube an Labour. Ihr Wahlprogramm hat mich angesprochen. Die konservative Partei hat ihre Versprechen nicht gehalten. Ich konnte nicht in gutem Glauben Mitglied bei ihnen bleiben.
The Conservative Party hadn't been delivering on its promises, so I couldn't in good faith stay in that party.
I'm thinking of the day.
Am Vorabend der Wahl haben Rosie Holt MP und Jonathan Pye sich in einem Videoclip zu ihrem vorerst letzten gemeinsamen Interview getroffen. Kamera aus und die beiden verabschieden sich filmreif voneinander.
Rosie Holt MP, I shall miss you.
And I you.
I'm nothing without you. You complete me. I don't know who I am.
I'm going to walk away. I'm going to walk away and I'm not going to look back.
Aber bekanntlich geht man niemals so ganz. Es wäre ja gelacht, wenn die beiden sich nicht wieder zum Interview treffen. Jonathan Pye wird dann Labour aufspießen und Rosie Holt MP ihre neue Machtbasis bis zum Äußersten verteidigen.
Christine Heuer über Comedians in England, die sich neue menschliche Zielscheiben suchen müssen. Theodor Kurenzis ist ein Dirigent, der gerühmt wird für Eleganz wie Emphase, für seinen Schwung, für seine Detailverliebtheit, aber auch die Liebe zur Freiheit und zum freien Ausdruck. Weniger gut kommt zumindest in Deutschland an, dass der Grieche, der in Russland studiert hat, der die russische Staatsbürgerschaft besitzt und auch ein Konzerthaus in St. Petersburg bekommen soll, dass der sich nie öffentlich vom russischen Präsidenten Putin distanziert hat oder dass er Kritik am Krieg eher musikalisch verarbeitet. Heute eröffnet Theodor Kurenzis mit seinem Ensemble Utopia und der Matthäus-Passion die Salzburger Festspiele. Wir hören mal rein in das Konzert. Die Matthäus-Passion, dirigiert von Theodor Kurenzis, das Ensemble Utopia spielt. Und unser Opernkritiker Jörn Florian Fuchs war dabei. Schönen guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Auch in Salzburg ist es eine laue Sommernacht. Wie passt denn da die musikalisch aufgearbeitete Leidensgeschichte von Jesus dazu?
Das ist schon ein extremer Kontrast, muss man wirklich sagen, über diese mit Pause jetzt doch 3,5 Stunden, die ich erlebt habe. Wobei, das ist ja im Rahmen der Ouvertüre spirituell und das ist vor einigen Jahren entwickelt worden, dass man vor den großen Opernpremieren oder auch vor dem Jedermann, der neu inszeniert wird dieses Jahr etwa, dass man da eine Reihe mit geistlicher Musik präsentiert aus unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen Regionen. Und dieses Mal ist es der Start mit eben der Matthäus-Passion, die normalerweise jetzt zur Sommerszeit in Salzburg eben nicht läuft.
Wie ist denn das Kurenzis angegangen?
Das ist eine sehr zurückhaltende Interpretation. Man hat von ihm ja eigentlich erwarten können, wenn man so auf die letzten Jahre blickt, dass es da mit sehr viel eigener Interpretation starten wird zunächst, dass es sehr viel Eigenes dort gibt, sehr viel Eigenwilliges. Er hat ja Mozart etwa bearbeitet, auch Barockprogramme gemacht und damit wirklich ganz neue Akzente gesetzt. Er hat damit eine große Fangemeinde erobert, aber auch einige Gegner. Ich fand bei Mozart vieles toll, dass er eben durchaus bei den Rubati, bei den Tempi, auch jetzt im Grunde bei Lautstärke und Instrumentation wirklich das Ding versucht, ganz neu zu erfinden, während er zum Beispiel Rameau gemacht hat, wo das ganze feine Lyrische fast komplett untergegangen ist. Und wir haben heute keine Neuinterpretation erlebt, sondern wir haben etwas erlebt, das ganz nah wirklich am Stück ist, ganz nah an Bach. Es ist bei den großen Chören, bei den wilden Passagen in diesem Stück schon ruppig und durchaus laut. Aber ansonsten ist es, denke ich, die Idee, ein gesamtorganischen Klang zu entwickeln, der durch alle Reihen dort geht, durch die Musikerinnen und Musiker, durch die Chöre und auch die Solisten. Die reihen sich auch übrigens die Solisten immer wieder ein in dieses Gesamtensemble, gerade bei den kleineren Partien. Die kommen aus dem Chor heraus, nach vorne, schreiten wieder zurück, sind in diesem Chor. Und auch Kurenzis selber hat viel von dem prätentiösen Dirigiergehabe, sage ich mal, das er hatte, verloren und fügt sich auch ziemlich organisch, auch als Erscheinung, als Figur, einfach als Dirigent in dieses musikalische Ensemble ein.
Wie organisch ist das Publikum mitgegangen?
Sehr, also es ist ja sehr viel ruhig und leise eben dann an diesem Abend. Es gibt ein paar Stellen dann, wo es ums große Leiden geht, wo das Licht auch fast komplett runtergedimmt wird. Das ist nicht prätentiös in dem Moment, sondern es passt wirklich zur Musik und zum Inhalt an dieser Stelle. Das Publikum war sehr, sehr, sehr konzentriert. Es gab großen, großen Beifall. Ich hatte den Eindruck, in der Pause sind ein paar allerdings gegangen. Es waren ein paar Plätze bei mir in der Nähe frei. Das mag jetzt verschiedene Gründe haben. Die laue Sommernacht oder vielleicht dann auch die, ja, sozusagen ein bisschen depressive Stimmung, die dieses Stück im Sommer vielleicht auch verbreitet. Aber ich finde, das ist schon eine Interpretation aus einem Guss mit ein paar Sachen, die man dazu dann doch noch sagen kann. Also von der Aufstellung ist es ein bisschen ungewöhnlich, dass die Bläser ganz nach vorne gerückt werden, die Streicher dann im Hintergrund, die Chöre etwas weiter versetzt nach oben dann, geteilte Chöre. Es gibt auch den Kinderchor der Salzburger Festspiele, der mal auftritt, der das extrem gut macht. Merkwürdig im positiven Sinne, also die ist mir schon aufgefallen bei der C-Moll-Messe, die Kurenzis hier in Salzburg mal gemacht hat in den letzten Jahren, dass er immer zurückhaltender wird und dass diese ganzen Eitelkeiten, Eigenwilligkeiten, dass die wirklich in den Hintergrund treten. Das auf jeden Fall ist zu bemerken, das kommt der Musik und der Interpretation in jedem Fall sehr zugute.
Und was ist jetzt mit der Kontroverse um Kurenzis?
Die geht natürlich jetzt in der Presse auf jeden Fall weiter. Er wird hier ja auch die Wiederaufnahme von Mozarts Don Giovanni in der Regie von Romeo Castellucci dirigieren. Wenn man auf den Konzertkalender schaut, es gibt zwei Internetseiten. Auf dem einen sind einige wenige Auftritte in unseren Breiten verzeichnet für die nächsten Monate. Es gibt eine Seite, wohl eine russische Seite, wo man auch direkt Karten kaufen kann. Ein bisschen skurriler deutscher Übersetzung auch, die also Werbung machen für Konzerte in Moskau, St. Petersburg etwa, wo ja auch dieser Konzertsaal, wie gesagt, entstehen soll. Also es bleibt natürlich ein Problemfall. Ich muss sagen, mit Blick auf die Repertoireauswahl, die er zuletzt getroffen hat, sticht schon dieses Argument zu sagen, naja, er macht Stücke, bei denen es jetzt genuin in keiner Weise um irgendetwas Nationalistisches geht, sondern wirklich um das Gegenteil, um das Leiden, um Versöhnung, auch War Requiem von Britain, das er gemacht hat, mit dem er auf Tour war. Also was das betrifft, ist dieses Argument, ich spreche durch die Musik und setze da ein Zeichen, durchaus tragfähig. Es bleibt natürlich die Problematik, dass er als Person eine Blackbox ist und dass sie, wenn sie mit Insidern sprechen, auch gerade aus der Kulturszene, ich hatte unlängst einen russischen Regisseur, einen Opernregisseur, mit dem ich reden konnte, der war sehr, sehr skeptisch und meinte, es geht um Macht und Geld bei ihm und auch um einen gewissen Patriotismus. Andere sehen das wieder ganz anders. Also wir reiben uns ja auch daran, weil diese Figur wirklich so eine totale Blackbox ist und das bleibt natürlich auch nach diesem Abend letztlich bestehen.
Vielen Dank, Jörn-Florian Fuchs, über die Aufführung der Matthäus-Passion als Eröffnung der Salzburger Festspiele.
Gerne, schönen Abend.
Deutschlandfunk Kultur, Kulturpresseschau.
Lesen hilft. Das behauptet zumindest Friedhof Küchemann in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung und fährt fort: Wie es allerdings genau hilft, wem, unter welchen Umständen und wie sich diese Erfahrung übersetzen lässt in etwas allgemein Anwendbares, darüber wüsste man gerne noch mehr. Küchemann besuchte daher eine Veranstaltung des Verbunds empirischer Leseforscher, die am Mittwoch in Aachen stattfand. Hier wurde unter anderem die Wirkung gemeinsamen Lesens etwa bei Krebspatienten oder Menschen mit Depressionen diskutiert. Küchemann schreibt: Es ging vor allem um die pädagogische oder sogar therapeutische Anwendbarkeit. Nicht umsonst bezeichnete Erich Kästner eins seiner wohl berühmtesten Gedichtband als lyrische Hausapotheke. Und wie ist es um die therapeutische Anwendbarkeit der Werke des nächsten Büchner-Preisträgers Oswald Egger bestellt? Da sind sich die Rezensenten eher uneins. Im Berliner Tagesspiegel fragt sich Gerrit Bartels unumwunden: Was hat die Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt denn dafür ein Hafer gestochen? Natürlich seien Eggers Gedichte überaus sprach- und kunstfertig, aber eben leider nur etwas für absolute Spezialisten und daher kaum geeignet, der ohnehin strauchelnden Poesie zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen. Bartels schreibt: In einer Zeit, in der die Literatur nicht den leichtesten Stand hat, zeichnet die Darmstädter Akademie einen Sprachartisten aus, der im Elfenbeinturm noch einmal mindestens 2 Etagen über Peter Handke zu Hause ist. Sein Tagesspiegel-Kollege Gregor Dotzauer hingegen attestiert Egger, dieser arbeite auf einem sprachphysiologisch einzigartigen, die Zunge als Muskel ernstzunehmenden Niveau. Der Südtiroler Dichter treibt Grundlagenforschung zu der Frage, wie Silben und Wörter aus dem Dunkel der Mundhöhle über die Lippen ins Freie gelangen und sich schließlich auf dem Papier wiederfinden. Burkhard Müller schließlich gibt in der Süddeutschen Zeitung eine Kostprobe dieser Grundlagenforschung und zitiert aus einem Werk von Egger: Ein Fries rautiger Geriesel flackerte in eigenlos herunterfallenden Litzen drapiert und Quappe und Lippen ertrinkten in Strudeln durch und durch Tressen den unwundblutigen löchernen Haufen der Haut klebrig auffliegenden Flausch- und Lederstoff. Müller kann sich dem Reiz solcher Sätze nicht ganz verschließen, sieht aber durchaus die Fragwürdigkeit des ästhetischen Verfahrens. Das erfüllt die syntaktischen Kriterien, doch das Ganze dieses Satzes stellt weniger dar als die Summe seiner Teile. In ihrer Knorzigkeit lehnen sich die Wörter auf gegen die Bedeutung, die sie durch ihre Position im Satz zugewiesen bekommen haben. Denkbar weit von solchen knorzigen Elfenbeintürmen entfernt steht nun ein Neubau, für den sich der Architekturkritiker Gerhard Matzig wiederum in der SZ begeistert. Auch wenn er das Umfeld des Gebäudes als wenig wohnlich beschreibt. Wir befinden uns in einer Wüste der Ambitionslosigkeit, in der sich vor allem Billigheimer zu einer Expo der Worst-Case-Baukunst verdichten. zu einem Schachtelfiasko, für das sich Aldi schämen würde. Die Rede ist von einem Industrie- und Shoppingpark im Norden von München, wo gerade eines der größten Obdachlosenwohnheime von Deutschland eröffnet wurde. Matzig erkennt in diesem Neubau eine Rückkehr zum Ursprung der Architektur, zur Urhütte im vitruvianischen Sinn. Das Wohnheim sei ein funktionales, freundliches, flexibles Gebäude aus Beton, Holz, Glas und Farbe. Trotzdem sei es vor Ort nicht wohl gelitten. Gegen den neuen Nachbarn wehrt sich das Outlet-Center mit einem neuen Zaun. Das ist die Pointe. Die Obdachlosen bewohnen jetzt das schönste Haus am Platz, aber die hässliche Kiste gegenüber igelt sich ein. Vielleicht sollten die Bauherren solcher Outlets ja auch einmal wie Truf studieren. Wir sagten es ja schon eingangs, lesen hilft.
Und einigeln in die Bettdecke auch. In diesem Sinne, gute Nacht. In 3 Minuten hier die Nachrichten.